Ihr Lieben, schön, euch wiederzusehen. Ja, ihr nickt, gebt mir auch so, finde ich ganz toll. Und schön, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. Und wir dürfen das deshalb und können das deshalb, weil wir alle vorsichtig sind, weil wir alle Rücksicht nehmen und weil wir dadurch, es klingt pathetisch, aber es ist so, weil wir dadurch tatsächlich Leben retten. Habe heute Morgen nochmal die Corona-Karte gegoogelt und die aktuellen Zahlen angeschaut. Wir haben im Moment in Deutschland 197.176 Fälle und das ist eine Zunahme von gestern von 446 und 9.074 Corona-Tote. Und damit sind wir eigentlich noch im internationalen Vergleich, können wir noch sehr dankbar sein, dass es nicht schlimmer ist. Aber es gibt auch in diesen Zeiten viele, viele tolle Hoffnungsschimmer. Und einen kleinen habe ich gelesen vor 2 Tagen im Adventistischen Pressedienst. Da ist ein junges Mädchen, 17 Jahre, Joanna Saschowa. Joanna Saschowa ist Bulgarin. Und das Besondere ist, sie gehört zur Volksgruppe der Roma. Joanna Saschowa hat den 2. Platz bei Voice of Bulgaria gewonnen mit einem Lied über den Himmel. Und warum ich das erzähle, Joanna Saschowa gehört zur Freikirche der 7. Tags-Adventisten. Und einer von den 4 Juroren hat was sehr Nettes und Positives gesagt. Sie hat ein geistliches Lied gesungen, was sehr ungewöhnlich ist für so einen Songwettbewerb, The Heavens Declare You. Und einer der Juroren hat gesagt, in diesen Zeiten, in denen Tugenden und Werte irgendwie veraltet sind, erscheinst du wie ein heller Lichtstrahl und bist das absolute Gegenteil der Realität, die uns umgibt. Du bist ein Symbol für Menschlichkeit, Reinheit und Aufrichtigkeit, ein großes Geschenk Gottes. Für mich bist du ein Hoffnungsschimmer. Der Song wurde mittlerweile über 3 Millionen Mal auf YouTube angesehen. Joanna schreibt eigene Musik und Texte und vor dem Song Contest hat man zu ihr gesagt, red doch nicht immer so viel in der Öffentlichkeit über deinen Glauben. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht anders. Ich verdanke dem lieben Gott alles. Und als sie gewonnen hatte, hat sie gesagt, Gott ist großartig, Gott liebt euch. Ich bin dankbar, dass er mir ermöglicht hat, hier zu sein. Nette Geschichte, 17-jähriges adventistisches Mädchen. Ich möchte mit euch einen Text lesen, mit dem ich mich jetzt letzten Zeit schon ganz viele Male beschäftigt habe. Und jedes Mal lerne ich wieder was Neues dabei. Und ich finde den wahnsinnig faszinierend, vor allen Dingen die Art und Weise, wie der liebe Gott es hier macht. Und der Text ist in Apostelgeschichte 10 zu finden und wir lesen die Verse 9 bis 16. Apostelgeschichte 10, 9 bis 16. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten, um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, o nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum 2. Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah 3-mal. Und alsbald wurde das Tuch wieder aufgenommen gen Himmel. Ein zutiefst verstörendes Bild. Das muss man sich mal vorstellen. dass man zu einem frommen Juden sagt, der sein Leben lang auf seine Lebensweise geachtet hat, ist jetzt unreine Tiere. Und wenn wir dieses Bild aktualisieren würden, da kommt mir jetzt so in den Kopf, und sicher habt ihr die ganzen Bilder auch gesehen, war ja oft genug im Fernsehen, wie da diese ganzen Schweinehälften hängen bei der Firma Tönnies. Eklig. Und so ähnlich muss der Petrus sich gefühlt haben. Und er sagt, Herr, das kannst du doch nicht im Ernst wollen, dass ich dieses eklige Schweinezeug esse, sage ich jetzt mal aktualisiert. Sehr irritierend, sehr verstörend, was der Herr da macht. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen, Herr, das kannst du mit mir nicht machen. Das geht nicht. Und nun machen sich einige Ausleger einfach und sagen, aha, seht ihr, bei dem Gleichnis wissen wir jetzt, dass wir in Zukunft alles essen dürfen, dass es keine Beschränkungen mehr gibt. Und der Petrus, der erzählt ja nachher, was der Herr ihm damit sagen möchte, der sieht es keineswegs so. Und es ist interessant, das ist jetzt nur ein Exkurs, das ist nicht der Hauptteil meiner Predigt, aber es ist schon interessant, dass Menschen, die sich an die biblischen Ratschläge halten, gesünder leben, dass es ihnen besser geht. Und es ist ja nicht umsonst so, dass der Herr in 3. Mose 11 uns diese ganzen Tiere genannt hat, die man nicht essen soll, und dass er sich um unsere Gesundheit kümmert. Und wenn die Menschen sich dran halten würden, an diese ganzen Speise- und Hygienegesetze, dann hätten wir wahrscheinlich heute Corona auch nicht. Denn sehr wahrscheinlich, wenn die Meldungen und Forschungen alle stimmen, ist das ein Virus, das von einem Tier gekommen ist, von einem Wildtiermarkt. Und es ist an sich schon eine für uns unvorstellbare Vorstellung, dass man da seine Haustiere verspeist. Also das ist wirklich nicht sehr angenehm. Es gibt eine Virologin, das habe ich diese Tage gelesen, eine italienische Virologin, Ilaria Capua, die forscht auf dem Gebiet der Zusammenhänge zwischen menschlichen und tierischen Viren und die da ganz interessante Sachen herausgefunden hat, dass nämlich gewisse Tiere einfach gefährlich für den Menschen auch sein können und dass Viren da überspringen können. Aber gut, das ist nicht unser Hauptthema, nur wir stellen fest, wenn man die biblischen Hygiene- und Ernährungsratschläge beachtet, dann geht es einem besser, weil der Herr hat sich was dabei gedacht. Und apropos Hygieneratschläge, man weiß, dass die jüdische Gemeinde, zum Beispiel im Mittelalter, es gab ja schon oft Seuchen, Pest, alles Mögliche, dass die jüdische Gemeinde dann meistens verschont blieb, weil dort sehr strenge Hygienegesetze galten. Was dann wieder dazu führte, dass sie erneut verfolgt wurde, weil man gesagt hat, ja, wie gibt es denn das, dass die Pest bei denen nicht ist. Gut, also es ist sehr sinnvoll, Gesundheits- und Hygienegesetze der Bibel zu beachten, aber darum geht es hier gar nicht. Das heißt, die erste Frage wäre eigentlich, was bedeutet das Bild nicht? Aber was bedeutet dann das Bild? Und der Petrus, der hat es sehr schnell erfasst. Der Text sagt hier im Vers 17, Petrus war ratlos, was die Erscheinung bedeutet. Vers 19, Petrus sann nach über die Erscheinung. Und da hat er dann noch, also er hat ja dreimal dieses Bild bekommen, damit er die Botschaft auch wirklich versteht. Und dann hat der Herr noch ein nachgesetzt. Der Geist hat zu ihm gesprochen, siehe, drei Männer suchen dich. Und da macht es jetzt schon zum ersten Mal Klick. Und der Petrus sagt dann in Vers 28, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Warum war das nötig, dass ihm der Herr das ausdrücklich zeigt? Nachdem er doch jahrelang, diese 3,5 Jahre mit Jesus zusammen war, nachdem er es eigentlich hätte wissen sollen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dass er für alle da war, dass er sogar dafür kritisiert wurde, dass er sich um die Ausgestoßenen, um die Ausgegrenzten, um die Unliebsamen gekümmert hat, hätte er eigentlich wissen können. Warum war das notwendig? Und da kommen wir zum Kontext, zu dieser Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Es geht um den römischen Hauptmann Cornelius, ein Römer, ein Heide, ein Feind. Das waren ja so die Leute, mit denen man als frommer Jude überhaupt nichts zu tun haben wollte. Und der Petrus sagt es sogar noch in Vers 28, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Und wir haben es dann nochmal im 11. Kapitel, Vers 3, wo er kritisiert wird von seinen jüdischstämmigen Mitchristen. Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Also offensichtlich gab es da dieses Problem der Ausgrenzung, dieses Problem, wir sind die Richtigen, wir separieren uns von allen anderen. Und da ist jetzt dieser römische Hauptmann, der, wie der Text sagt, ein frommer und gottesfürchtiger Mann ist, der Gott kennenlernen möchte, der nach Gott fragt. Und der Herr wusste, wenn er ihn zu Petrus schickt, dann wird es Schwierigkeiten geben, weil der Petrus hat das im Kopf, diese Ausgrenzung, diese Mauer. Ich darf ja nicht, ich gehe nicht zu einem Römer, schon überhaupt nicht. Sehr interessant. Und deshalb war es so nötig, dass die Bedeutung dieses Bildes dem Petrus klar wurde. Es gab quasi ein Kontaktverbot zu Römern, zu Heiden, zu allen Menschen, die am Rande standen und ausgegrenzt waren. Die göttliche Intention, und das ist mir zum ersten Mal jetzt hier gestern nochmal so richtig aufgefallen, das habe ich eigentlich so ein bisschen überlesen, dass Gott hier schon mal selbst in der Vision eine Botschaft gibt und sagt, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Also das ist schon mal eine Kritik. Petrus, wie gehst du eigentlich mit gewissen Menschen um? Die sind für dich unrein. Die Häuser betrittst du nicht, mit denen würdest du dich niemals an einen Tisch setzen. Die willst du nicht haben. Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Kein Mensch ist unrein. Und der Petrus sagt es dann auch nochmal, als die Männer des Cornelius dann kommen und als er begreift, der Herr möchte diesem Cornelius, diesem römischen Hauptmann, das Evangelium erläutern, bringen, nahe bringen, möchte in sein Herz sprechen. Der weiß, der ist gläubig, aber der weiß noch nicht so richtig, wie er es machen soll. Und da sagte Petrus, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und hier geht es nicht um Social Distancing, was wir momentan praktizieren, aus Rücksicht, dass wir Menschen nicht zu nahe kommen. Denn dieses Social Distancing kann man überwinden. Und es gibt viele tolle Beispiele aus diesen Wochen und Monaten, wie Menschen geschafft haben, diese Distanz zu überwinden. Mit Anrufen, mit sich kümmern, mit Dasein, mit Zuwinken, du nicht verboten, grenze keine Menschen aus. Das sind ganz andere Dimensionen. Das sind so Dinge wie Verachtung von Menschen, Diskriminierung, Ausgrenzung, Versklavung, Vertreibung, ja sogar Ermordung. Und dieser Satz, ich soll keinen Menschen meiden oder unrein nennen, den wir auch positiv formulieren könnten, ich soll alle Menschen respektieren, ist ein ganz prinzipieller, ein ganz entscheidender Satz. Wenn der nicht mehr gilt, wenn nämlich Menschen unrein sind, wenn sie gar keine Menschen mehr sind, dann kann man sie auch versklaven, vertreiben, ausgrenzen, diskriminieren. Und das war auch die Wurzel zum Beispiel an dieses schrecklichen Ereignisses in unserer Geschichte, das wir Holocaust nennen. Juden waren damals keine Menschen mehr. Man durfte alles tun mit ihnen. Sehr, sehr trauriges Kapitel unserer Geschichte. Und die Väter unseres Grundgesetzes, das ja übrigens gar nicht so weit weg von uns auf der Herreninsel entstanden ist, 1948 und dann 1949 in Kraft getreten, die haben gesagt, wir wollen nie wieder, dass Menschen, die unter uns leben, ausgegrenzt werden, dass man sie verachten darf, ja, dass man sie sogar industriell organisiert ermorden darf. Das soll nie wieder passieren. Und deshalb haben sie diesen Satz ins Grundgesetz geschrieben, gleich als wichtigsten Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein sehr, sehr biblischer Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir haben in dieser schwierigen Corona-Zeit gemerkt, dass dieser Grundsatz eben doch noch nicht verwirklicht wird. Diese Seuche hat bestimmte Problematiken ans Tageslicht gebracht. Andere sind jetzt im Zuge der letzten Wochen und Monate ebenfalls offenbar geworden. Und in dieser Corona-Zeit gibt es viele Menschen, die leiden und ausgegrenzt sind. Und wenn ihr mal überlegt, was da jetzt so alles durch die Medien, durch die Nachrichten ging, was wir da alles so gehört und gesehen haben, dann fallen euch sicherlich einige Gruppen ein, die hier ausgegrenzt wurden. Da waren zunächst die alten Menschen. Und in dem Moment, wo das Virus ein Pflegeheim erreicht hat, waren die Auswirkungen katastrophal. Und in manchen Ländern hatte man das Gefühl, die sind vergessen, um die kümmert sich niemand mehr. Und wenn die Beatmungsgeräte knapp waren, wie es in Italien passiert ist, dann hat man sie natürlich den Jüngeren zur Verfügung gestellt. Gut, die Ärzte konnten in ihrer Not, wussten nicht, was sie tun sollten. Ich bin sehr glücklich, dass unser Altenheim Haus Wittelsbach in Bad Aibling zu den zwei Heimen des Kreises Rosenheim gehört, wo absolut kein Corona-Fall vorgekommen ist. Und die Mitarbeiter strengen sich auch sehr an, dass das so bleibt. Aber wie viele alte Menschen sind vergessen worden, sind ganz schreckliche Dinge passiert. In Spanien gab es Pflegeheime, wo alte Menschen ein paar Tage schon tot in ihrem Bett lagen, weil sie an der Seuche gestorben sind und keiner hat sich gekümmert. So diese ganzen Missstände, die man sonst so überdecken kann, kommen in so einer speziellen Situation, Notsituation ganz besonders heraus. Und ich denke auch an die schrecklichen Bilder, die wir gesehen haben im Fernsehen jetzt, von diesem einen Pflegeheim, wo alte Menschen unwürdig behandelt wurden, wo man sich nicht um sie gekümmert hat. Die katholische Organisation Sant'Egidio, die sich sehr für Friedensarbeit einsetzt zum Beispiel und auch für sozial Benachteiligte, hat sogar eine Initiative gestartet, vergesst die alten Menschen nicht. Konnte man unterschreiben, war eine Internetpetition, fand ich eine sehr sinnvolle Sache. Da haben wir die alten Menschen, die vergessen sind, Menschen mit Behinderungen, die jetzt in dieser Situation sehr betroffen sind und sehr gut geschützt werden müssen. Da sind die Flüchtlinge, die zu den Benachteiligten gehören, weil sich keiner mehr kümmert, weil alle so sehr mit Corona beschäftigt sind, weil man in den Flüchtlingslagern nicht Abstand halten kann, keine Hygiene vernünftig praktizieren und wenn da einmal das Virus anfängt, dann erkranken sehr viele Menschen. Arme Wanderarbeiter in Indien zum Beispiel auch, die dann plötzlich keine Existenz mehr hatten. Arbeitssklaven in Saudi-Arabien, 350 Philippinen sind dort gestorben und keiner weiß warum. Die philippinische Regierung hat jetzt Rechenschaft gefordert, was mit diesen Menschen passiert ist. Viele, viele schlimme Zustände. Und einen dieser Zustände haben wir hautnah, ja, in unserem Land miterlebt, wie es den Arbeitern in den Schlachthöfen geht. Und eigentlich ist es unwürdig für das 21. Jahrhundert in einer zivilen, hochentwickelten Gesellschaft, dass Menschen anderer Länder, die zu Hause keine Arbeit bekommen, Bulgaren, Rumänen, Polen, wahrscheinlich viele andere auch, hier zu Hungerlöhnen und unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Gut, dass das jetzt mal an die Öffentlichkeit kommt und hoffentlich wird das auch geändert. Das sind Ausgrenzungen, Verletzungen der Menschenwürde in unserer heutigen Zeit, die wir eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Sklaverei, das ist doch Jahrhunderte her. Die Leiharbeiter, die Erntehelfer und was besonders auch wieder, ja, die nicht abgeholten Babys, das ist ja auch geradezu skandalös, dass in der Ukraine, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, in der Ukraine gibt es Organisationen, die Leihmütter vermitteln, hauptsächlich an amerikanische Bürger, die keine Kinder bekommen können, die sich da wahrscheinlich aus Not, um finanziell hier einfach ein bisschen Geld zu verdienen, als Leihmütter zur Verfügung stellen. Und da sind jetzt, ich glaube, 600 oder wie viele Babys, die da nicht abgeholt werden. Und wo man nicht weiß, was man mit denen machen soll. Es ist irre, ne? Wenn man sich überlegt, was passiert heute in Richtung Menschenwürde. Denken die Menschen denn gar nicht nach? Ist denn ein Menschenleben eine Ware geworden, dass man so ein Baby quasi im Katalog bestellt? Also, ah, wie schön, kann ich mir in der Ukraine abholen? Und die ganzen Zusammenhänge, die da entstehen, auch die psychischen Problematiken, die werden überhaupt ausgeblendet. Menschenwürde. Du sollst keinen Menschen meiden oder als unrein betrachten. Und ein Punkt, und zu dem möchte ich euch auch ein bisschen was noch hier vorlesen, ist jetzt besonders wieder in den Fokus getreten. Das ist der Rassismus, der vor allen Dingen in den USA, der eigentlich nie weg war, trotz Martin Luther King und allen Menschenrechtsorganisationen, und der jetzt in diesen Zeiten wieder ganz besonders zutage tritt, weil gerade Schwarze zum Beispiel in Amerika nicht den Zugang haben zur Gesundheitsversorgung, weil da die Todesrate am größten ist, weil sie benachteiligt werden. Und das ist offensichtlich eine ganz normale Situation für die meisten Amerikaner im täglichen Leben. Und ich fand es wirklich sehr erschreckend, diesen Artikel, der wurde im Review veröffentlicht und auch im Spektrum, wer das adventistische Magazin kennt, von Wintley Phipps. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Wintley Phipps gehört habt. Ich wollte eigentlich ein Lied von ihm spielen, aber ich habe die CD nicht gefunden. Wintley Phipps ist quasi eine Legende, eine adventistische. Ein genialer Sänger mit einer fantastischen Stimme. Ich habe ihn auch schon auf etlichen Generalkonferenzen singen gehört. Wintley Phipps ist Pastor und er war lange Zeit unser Vertreter im amerikanischen Kongress. Übrigens ist ja der offizielle Pastor der amerikanischen Regierung auch ein Adventist, der Barry Black. Man hat ihn, kürzlich habe ich ihn gesehen, auf einem Foto neben Trump, wo er eine Sitzung mit einem Gebet eröffnet hat. Aber wahrscheinlich wird das auch nichts helfen. Trump wird sich wahrscheinlich nicht verändern, aber es ist interessant zu wissen, dass die einen adventistischen Seelsorger haben. Gut, wieder zurück zum Punkt. Wintley Phipps. Großer Sänger, Pastor, war adventistischer Vertreter im US-Kongress und ist heute Prediger in Florida. Und er schreibt in dem sehr zu Herzen gehenden Artikel so ein bisschen was über seinen Alltag. Man hat ihn wohl gebeten, angesichts der aktuellen Ereignisse jetzt mit diesem schrecklichen Unglück, als der George Floyd gestorben ist, etwas zu diesem Thema zu sagen, weil er farbig ist. Und er schreibt, als Schwarzer weiß ich, dass all das, was wir im Fernsehen sehen, nur die Spitze des Eisbergs ist über dieses Virus. Und er schreibt, das wirkliche Virus in Amerika ist nicht Corona, sondern ist der Rassismus. Und es ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir hier im Fernsehen sehen, über diese Lüge, die das tägliche Leben jedes Menschen, der schwarz ist, bestimmt. Und viele afrikanischstämmige Amerikaner merken jeden Tag, dass ihre Hautfarbe eine schwere Last für sie ist. Wenn man schwarz ist, dann kann das ganz schlimme Folgen haben. Dann kann es die Psyche verletzen, Heime, Wohnungen in Kriegsschauplätze verwandeln, wo man die Kinder vorbereiten muss, wie sie sich durchkämpfen in ihrem Leben. Und er schreibt, allein die Tatsache, dass er schwarz ist, hat dazu geführt, er ist immer viel gereist, weil er international unterwegs war, dass er sogar vom FBI beobachtet wurde, weil er so viel gereist ist, dass sie ihn auf Flughäfen rausgebeten haben, um zu gucken, ob er nicht mit Drogen dealt, und das alles nur, weil er schwarz ist. Und er beschreibt eine sehr schockierende Geschichte. Er schreibt, vor 21 Jahren ist er mit seiner Familie in ein Wohnviertel, in ein vornehmeres Wohnviertel gezogen, und in der Nachbarschaft lebten nur Weiße. Und er war der einzige Schwarze, der da lebte. Und hatte sich überlegt, wie kriege ich denn das hin, dass ich meine Kinder und meine Familie schütze vor eventuellen Repressalien. Und ganz in der Nähe war eine Polizeistation, und er schreibt hier, als wir eingezogen sind, bin ich erstmal hingegangen zur Polizeistation und habe mich so vielen Polizisten, wie es ging, vorgestellt, habe gesagt, ich bin Wendley Phipps, ich bin Pastor, ich bin hier zugezogen mit meiner Familie, und wenn Sie mich in mein Haus gehen sehen, ich wohne da und da, dann denken Sie bitte dran, ich bin kein Einbrecher und ich wohne da. Hat alles seine Richtigkeit, weil er sagt, und das war vor 21 Jahren, weil er sagt, ich muss eigentlich Sorge haben, wenn ich mein Haus betrete und ich bin schwarz in dem weißen Wohnviertel, dass dann gleich die Polizei kommt, und wenn Schlimmstes passiert, dann erschießen die mich gleich, weil sie mich für einen Einbrecher halten. Also ziemlich schlimme Zustände, und das ist das Amerika von heute, und ich denke, Rassismus gibt es in unserem Land auch. Und er schreibt hier so schön, Rassismus ist Tyrannei und ist nicht ein Zeichen der Freiheit. Und Rassismus verursacht so dieses ständige Gefühl der Unterlegenheit, des Nichtswertseins. Und er schreibt hier auch, zum ersten Mal in der Geschichte kann die ganze Welt dies sehen, wie wir Schwarze in diesem Land behandelt werden, als im Livestream über Kabel-TV, über Facebook, endlich kommt es an die Öffentlichkeit. Und das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel von vielen, wo bei Menschen die Menschenwürde verletzt wird. Und ich bin sehr stolz drauf, dass wir als Adventgemeinde von vornherein, schon zur Zeit unserer Gründung, sogar einer unserer Gründer, noch bevor es die Adventgemeinde gab, sich hier in dieser Richtung für die Menschenwürde sehr intensiv engagiert haben. Und kürzlich war ein Artikel im Review über Joseph Bates, der einer der Gründerväter zusammen mit Ellen und James White und mit Joshua Himes und so, einer der Gründerväter der Adventgemeinde war. Und der hatte schon 1935, da gab es die Adventgemeinde noch gar nicht, das war bevor er sich der Adventbewegung angeschlossen hat, eine Initiative gegründet, die sich Fairhaven Anti-Slavery Society nannte, und hat sich sehr, sehr engagiert in diesem Bereich, nicht nur gegen Sklaverei, auch für Frauenrechte damals schon, dass Frauen zum Beispiel auch das Recht bekommen, in der Politik aktiv zu werden, gegen die Sklaverei, für Frauenrechte und gegen die Todesstrafe. Und hier, ich glaube, es ist eine APD-Meldung, genau vom 25. Juni. Das war ja gerade die Zeit, wo diese ganzen Demonstrationen, die wahrscheinlich auch noch anhalten, gegen Rassismus in den USA abgehalten wurden. Und da steht hier in APD, die zweite Adventbewegung in den USA war untrennbar mit der Forderung verbunden, die Sklaverei abzuschaffen und den Unterdrückten gleiche Rechte zu gewähren. Und das war damals um 1835, der Marsch von Martin Luther King auf Washington war 1963, also schon sehr viel später, und heute haben wir 2020, und im Grunde ist diese subtile Art von Sklaverei immer noch nicht abgeschafft. Adventistische Pioniere hätten sich gegen die Sklaverei, die Todesstrafe und die Rassentrennung auch politisch engagiert. Und das in einer Zeit, als erst eine kleine Minderheit gegen Rassismus protestiert habe. Zudem hätten sich einige Adventisten auch im Schleusernetzwerk Underground Railroad, das war zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, zur Rettung entflohener Sklaven engagiert. Motiviert habe sie dazu ihr Glaube. Sie hätten den Protest gegen systemischen Rassismus als wichtigen Aspekt in ihre Glaubensüberzeugungen integriert. Und es gab damals zur Zeit der Entstehung der Adventgemeinde, das war ja eine wirklich heftige Zeit, war die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Damals gab es ein Gesetz, dass man einen entlaufenen Sklaven anzeigen musste. Man durfte ihm keine Unterstützung gewähren, und Ellen White hat damals, und dafür gibt es sehr viele Zeugnisse, zu aktivem Ungehorsam, zu zivilem Ungehorsam aufgerufen. Die Adventisten haben sich damals zusammengeschlossen, haben gespendet teilweise, um Sklaven freizukaufen, haben eben auch hier in diesem Netzwerk mitgearbeitet, und Ellen White hat sich ganz klar dazu geäußert, dass Sklaverei unmenschlich ist, und hat alle dazu aufgerufen, sich hier gegen diese Verletzung der Menschenwürde, gegen diese Verletzung auch zu kämpfen. Spannende Geschichten aus unserer Vergangenheit. Und ich finde es eigentlich sehr schön und sehr gut, und ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Pioniere und auch unsere Geschwister heute noch in den USA, es war von einer Adventgemeinde die Rede, die jetzt, als das mit George Floyd passiert ist, ihren Gottesdienst umorganisiert haben und gesagt haben, wir gehen jetzt raus, wir machen jetzt einen Marsch für Menschenrechte, fand ich sehr, ja, sehr bemerkenswert. Das ist nur ein Beispiel dafür, und wir haben ja sowas Ähnliches wie Sklaverei auch in unserem Land, wenn wir uns die Fleischindustrie anschauen und auch andere Bereiche, dafür, wie Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Was ist die Lösung? Wir haben über die Situation gesprochen, über dieses irritierende Bild. Wir haben über die Botschaft gesprochen, und die Frage ist jetzt, was ist die Lösung? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und gerade in diesem APD-Artikel, es war in dem Artikel von Wintley Phipps, da schreibt er dieses Beispiel, das Martin Luther King immer gesagt hat, Hass kann nur mit Liebe besiegt werden. Und damit sind wir eigentlich bei unserem Video. Das ist letztlich die Lösung. Wenn wir uns in unsere Geschichte gehen, so sehen wir, dass der Herr mit diesem Cornelius sehr liebevoll umgegangen ist. Mit diesem römischen Soldaten, der ihn gesucht hat. Er hat ihm einen Engel geschickt, der hat ihn zu Petrus geführt. Er hat dem Petrus erklärt, hallo, kein Mensch ist unrein. Ich möchte dir das wirklich, schreib dir das hinter die Ohren. Petrus hat es ja auch dann nachher nochmal vergessen. In Galater 2 steht dann, er saß mit Heiden am Tisch, und als die Judenchristen kamen, hat er sich schnell weggesetzt, damit die das nicht merken, und der Paulus hat ihn sehr getadelt dafür. Er hat gesagt, Petrus, was bist du denn für ein Heuchler? Da separierst du dich wieder von den Heidenchristen und tust wieder so, als wolltest du mit denen nichts zu tun haben, obwohl er schon diese deutliche Botschaft von Gott bekommen hat. Also Gott ist mit diesem Cornelius liebevoll umgegangen. Er hat ihn in seine Gemeinde geführt, in die urchristliche Gemeinde. Er hat ihm das Evangelium durch Petrus verkündigen lassen. Und was noch der Gipfel war, und da haben sich auch wieder alle geärgert, in Vers 45 Apostelgeschichte 10, die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Das geht schon mal gar nicht. Und dann auch noch in der falschen Reihenfolge, ne? Lieber Gott, wie kannst du nur? Weil natürlich wissen alle, dass erst die Taufe kommt und dann der Heilige Geist. Und der Herr hat es hier umgekehrt gemacht und hat diesen Cornelius und den Menschen, die mit ihm Gott gesucht haben, sogar seinen Geist gegeben. Und der Petrus sagt dann, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, genauso wie wir. Und es war eigentlich auch ein Zeichen. Diese Heiden, die Gott suchen, die sind genauso viel wert wie ihr. Die sind mir genauso wertvoll. Die sind genauso wichtig, auch für die christliche Gemeinde. Und wir wissen, dass das so eine Zeitenwende war. Der Beginn der Heidenmission steht in manchen Bibeln oben drüber. Das war was ganz anderes. Vorher wurde immer nur den Juden das Evangelium von Christus verkündet. Es war ja ganz am Anfang der christlichen Gemeinde. Und das war dieses Umdenken, Evangelium für alle. Alle Menschen sind wertvoll. Alle Menschen sind für Gott wichtig. Das war die Botschaft an Petrus. Was ich geheiligt habe, die Menschen, die mir wichtig sind, und das sind alle Menschen, weil alle Menschen Gottes Kinder sind und Geschöpfe Gottes. Diese Menschen sind nicht unrein. Die darfst du nicht als unrein ansehen. Das wollte er Petrus sagen. Und letztlich ist das auch die Lösung, das, was möglich ist, um jetzt auch gerade diese schwierige Corona-Situation, wo so viele Menschen sterben, um diese Situation zu erleichtern. Es ist nur die Liebe, liebevolle Menschen, die sich kümmern um ihre Mitmenschen. Wie viele gute Nachrichten, wie viele Hilfsaktionen haben wir jetzt erlebt? Dass Studenten sich zusammengeschlossen haben und für alte Menschen eingekauft, die das Haus nicht verlassen durften. Dass sich Menschen kümmern um diejenigen, die kein Geld haben, die keine Lebensmittel haben, dass sie ihnen gebracht werden. Dass Hilfsorganisationen sich um die Ausgegrenzten bemühen. Und ich denke, ADRA hat gerade jetzt sehr, sehr viel zu tun. Dass die Pflegekräfte da sind, die wirklich ihr Letztes geben. Und in Italien, als jetzt die Seuche dort so sehr gewütet hat, sind 150 Ärzte und 100 Seelsorger gestorben an Corona, weil sie sich nicht gescheut haben, sich um die Menschen zu kümmern, sie zu seelsorgerlich zu betreuen, bei ihnen zu sein. Und damals gab es noch nicht genügend Schutzanzüge und Möglichkeiten, sich zu schützen. Und da gab es Menschen, die sich gekümmert haben. Und letztlich ist das auch die Lösung. Jeder Mensch ist für Gott wichtig. Die Lösung ist nur die Liebe und die liebevolle Zuwendung gegenüber anderen Menschen. Und ich denke, das ist ein Zeichen der Hoffnung, dass wir jetzt so viel kreative Liebe erleben. Auch manchmal in ganz kleinen Dingen. Es gibt Gemeinden, die haben Päckchen gepackt und haben jedem Gemeindeglied was Nettes geschickt, ein Bibelspruch, eine selbstgenähte Maske dazu, eine Süßigkeit. Es gibt ganz viele, die sich engagiert haben, jetzt Programme für die Kinder und Material. Also wir erleben sehr, sehr viele Zeichen der Hoffnung in dieser Zeit. Und vielleicht wäre manches gar nicht so positiv rausgekommen, wenn diese Notsituation nicht wäre. Und das ist letztlich die Lösung gegen Ausgrenzung von Menschen, für die Menschenwürde. Und das ist auch die Lösung für unsere schwierige Corona-Zeit. Liebevoll sein zu anderen Menschen. Dazu gehört auch, dass man Rücksicht nimmt, dass man die Abstände einhält, dass man seinen Mund-Nasen-Schutz trägt. Das sind so ganz kleine Dinge und es gibt Menschen, die sich da furchtbar drüber aufregen. Aber das sind so ganz kleine Dinge, die jeder ganz leicht tun kann, um zu zeigen, ja, ich möchte andere Menschen schützen. Ich möchte da sein. Ich möchte liebevoll sein. Und ich habe zum Abschluss euch einen Text mitgebracht von Andy Weiß, der Römer 8 ein bisschen umgedichtet hat. Und ich finde ihn sehr schön, gerade auch aktuell für unsere Zeit. Ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder Langeweile oder Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, weder fehlendes Klopapier noch Fake News auf Facebook, weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich trennen können von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Unser guter Gott, für dich ist jeder Mensch wertvoll. Wir selbst sind wertvoll und wir danken dir dafür, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Gerade in dieser schwierigen Zeit, dass du uns nahe bist auf vielfältige Weise. Aber auch alle anderen Menschen, denen wir begegnen, sind für dich genauso wertvoll. Herr, lass uns immer daran denken. Lass uns gut umgehen mit unseren Mitmenschen. Lass uns rücksichtsvoll sein, ihnen zuhören. Lass uns eine Antenne haben dafür, wo wir helfen können, wo wir da sein können, wo wir unterstützen können. Herr, wir bitten dich, dass du doch diese schreckliche Pandemie beendest, dass du mit den Menschen bist, die jetzt leiden, mit den Sterbenden, mit den Angehörigen. Herr, und ich möchte dich auch bitten, dass du diese Gemeinde segnest und deine Gemeinde auf der ganzen Welt. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du da bist. Amen.